Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Silke Hane, schönen guten Tag. In Berlin treffen sich heute und morgen Diplomaten aus aller Welt zu Gesprächen über den Kampf gegen die Erderwärmung. Umweltministerin Schulze präsentiert sich ehrgeizig, sie will noch in diesem Jahr ein Klimaschutzgesetz verabschieden. Dafür sprechen sich auch manche Unternehmer aus, die in der Stiftung 2 Grad für mehr Klimaschutz eintreten, nämlich gleich ein Interview dazu. Außerdem bis 17:30. Azubis könnten in Zukunft eine Mindestvergütung bekommen, ähnlich dem Mindestlohn, und Ärger ohne Ende für Bayer. Monsanto hat wohl nicht nur in Frankreich Listen mit Kritikern geführt. China und die USA eskalieren. Nachdem Washington am Freitag die Zölle für Waren aus China von 10% auf 25% heraufgesetzt hat, kam heute aller Trumpschen Warnungen zum Trotz die Reaktion aus Peking. China hebt seinerseits die Importzölle für Einfuhren im Wert von 60 Milliarden Dollar an. 2500 US-Produkte werden mit extra Gebühren belegt. Außerdem werden auf weitere Waren niedrigere Sätze erhoben. Nach Wochen voller Entspannungssignale spitzt sich der US-chinesische Handelsstreit also massiv zu. Und vor diesem Hintergrund muss sich auch Europa jetzt fragen, was das für den eigenen Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten bedeutet. Dazu Viktor Goldker aus Frankfurt.
Im Zollstreit mit China macht US-Präsident Donald Trump dieser Tage mehr Druck. Vielen Europäern macht das Angst, denn sie befürchten, dass bald Europa in Sachen Handel dran sein dürfte. Denn was Donald Trump von der EU hält, das hat er immer wieder gesagt. Wenn Sie auf die EU schauen, die ist sehr fundamental gegen uns in Sachen Handel. Die schicken ihre Autos hier rüber, alles Mögliche, und wollen unsere Produkte nicht kaufen. Das können wir einfach nicht geschehen lassen. Schon vergangenes Jahr hat Trump deswegen gedroht, er könnte europäische Autoimporte mit Strafzöllen belegen. Grundlage dafür könnte ihm ein Gutachten des US-Handelsministeriums liefern. Das sollte prüfen, ob europäische Autos ein Sicherheitsrisiko für die USA sein können. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, sagen viele Experten hierzulande, inhaltlich ist das Blödsinn, aber formell eben eine Rechtfertigung für Zölle, so EU-Expertin Barbara Böttcher von der Deutschen Bank.
Das ist das, was am einfachsten anzuwenden ist. Andere Regeln wie Dumpingpreise oder verzerrter Wettbewerb ist nur sehr schwer nachzuweisen. Diese Regelungen über die Sicherheitsaspekte sind so unspezifisch und vage formuliert, dass es sehr schwer ist, das zu konkretisieren.
Bis Ende der Woche kann Trump überlegen, was er mit den Autozöllen macht. Und bis Ende der Woche sollten auch viele EU-Bürokraten überlegen, was sie Trump bei Handelsgesprächen gewissermaßen als Bonbon anbieten könnten. Volkswirt Oliver Rakau von Oxford Economics meint, viel ist es nicht. Allenfalls kleine Korrekturen bei Details.
Die Erleichterung der Importe von Flüssiggas aus den USA, die sehr hoch auf Trumps Agenda liegen. Zum Beispiel könnte man bei dem Flüssiggas den Bau von neuen Terminals für deren Import in Europa unterstützen.
Doch es ist eben fraglich, ob sich Trump von klein-klein beeindrucken lässt. Die EU sollte sich lieber endlich mal ans Kopfende des Verhandlungstischs setzen, sagt Michael Heise von der Allianz.
Wir sollten die USA herausfordern, in Richtung einer Freihandelszone zu gehen zwischen den USA oder Nordamerika und der Europäischen Union. Das wäre eine aktive Linie, die Herrn Trump dann auch einmal herausfordern würde.
Vielleicht könnte Trump die Europäer bei all dem Streit mit China aber auch verschonen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, sagt Barbara Böttcher von der Deutschen Bank.
Man fragt sich wahrscheinlich schon, ob Trump an mehreren Fronten gleichzeitig verhandeln will und kann. Von daher ist es nicht ausgeschlossen, dass diese Frist jetzt erstmal verstreicht.
Denn der amerikanischen Regierung fehlen offenbar schlicht die Verhandler, um an zwei Brandherden gleichzeitig aktiv zu werden. Der Handelsstreit mit der Europäischen Union wäre so aber allenfalls aufgeschoben, nicht aufgehoben.
Viktor Goldgar, muss Europa vor einer Eskalation im Handelsstreit zittern? Dieser Frage ist er nachgegangen. In Berlin hat heute der zweitägige Petersberger Klimadialog begonnen. Informelle Beratungen zwischen Ministern aus 35 Ländern. Sie diskutieren, wie das Pariser Klimaabkommen umgesetzt werden kann. Etwa die Begrenzung der durch Menschen verursachten Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Dafür setzt sich auch die Stiftung 2 Grad, Deutsche Unternehmer für Klimaschutz, ein, deren Mitglieder Wirtschaft und Klimaschutz nicht als Gegenpole betrachten. Mit der Vorständin der Stiftung, Sabine Nallinger, konnte ich vor dieser Sendung über die Vereinbarkeit von Wirtschaft und Klimaschutz sprechen. Und als erstes habe ich sie gefragt, welche Einsichten und Motive treiben die Unternehmen ihrer Initiative dazu an, dass die Wirtschaft mehr zum Klimaschutz beitragen muss.
Ich denke, gerade in den letzten Jahren ist das Thema Klimaschutz immer mehr in die Öffentlichkeit gekommen, nicht nur in die Öffentlichkeit, auch in die Wirtschaft und hier vor allem zunächst mal in die Finanzwirtschaft, wo deutliche Anzeichen bestanden haben, dass in Zukunft eben die Art und Weise, wie Unternehmen wirtschaften und welche Produkte sie erstellen, zukünftig auch an Finanzinvestitionen gehängt wird. Und natürlich die Einsicht, grundsätzlich eben Verantwortung zu übernehmen in dieser Welt, um seinen Teil dazu beizutragen, dass das 2 Grad Erderwärmung eingehalten werden kann.
Banken haben ja eigentlich nicht so den allerbesten Ruf, aber sind Banken die Treiber für mehr Klimaschutz? Verstehe ich Sie da jetzt richtig?
Genau, also ganz am Anfang waren es tatsächlich vor allem das Bankwesen, das ganz deutlich angezeigt hat, dass Klimaschutz immer mehr Relevanz in ihre Investitionen haben wird. Es war die Angst, dass man in Industrien, in Technologien investiert, die eben nicht mehr halten. Dass Staaten zum Beispiel Reglementierungen einführen, die zum Beispiel Verbrennung fossiler eben enorm verteuern, sodass eben herkömmliche Stahlwerke, Aluminiumwerke, Kupferwerke etc. eben nicht mehr entsprechend wirtschaftlich arbeiten können, weil es eben zu einer massiven Verteuerung kommt.
Gibt es denn Unternehmen, die die Kosten schlicht nicht tragen könnten, die umweltfreundliches Handeln verursacht? Denn es ist ja mitnichten so, dass jetzt alle Unternehmen sich massiv für Klimaschutz einsetzen.
Naja, sagen wir mal so, wir haben heute schon das europäische Emissionshandelssystem. Das Ganze wirkt aber noch nicht richtig. Das heißt, wir müssen mit einem höheren Preis, die Wirkung muss deutlicher werden und die wird dann deutlicher, wenn eben das CO2 auch einen entsprechenden Preis bekommt. Und dann geht es natürlich darum, dass man genau schaut, dass es entsprechende Ausgleichszahlungen auch gibt. Aber zunächst mal ist es wichtig, dass das CO2 so einen deutlichen Preis hat, dass es tatsächlich auch wirkt. Und dass CO2-arme Technologien und CO2-arme Produkte eingesetzt werden.
Ist da vielleicht wegweisend so etwas wie der Vorschlag von Umweltministerin Svenja Schulze für ein Klimaschutzgesetz vorsieht, nämlich, dass man einzelnen Sektoren CO2-Werte zuweist, die sie verbrauchen können und darüber hinaus den Ausstoß von CO2 verteuert?
Also ich denke erstmal, der Entwurf von Svenja Schulze zum Klimaschutzgesetz ist sehr löblich, weil er bringt eine Ernsthaftigkeit in die Debatte und er bringt auch eine Ehrlichkeit in die Debatte. Ich denke, das Schädlichste für Wirtschaftsunternehmen ist, wenn sie keine klaren Rahmenvorgaben haben, beziehungsweise wenn der Rahmen permanent eben nachjustiert wird. Und das hatten wir bislang. Wir haben 2020, werden wir die Klimaziele in Deutschland verfehlen. Das heißt, hier muss ein Zahn zugelegt werden. Und letztendlich ist so ein Hin und Her und ein Nachjustieren für die Wirtschaft eben gefährlich und ist sicherlich nicht förderlich. Das heißt, mit dem Klimaschutzgesetzentwurf von Svenja Schulze ist erstmal Klarheit entstanden, was es denn für die einzelnen Sektoren heißt. Auch Klarheit darüber, dass alle Sektoren sich anstrengen müssen und dass alle Sektoren einbezogen werden. Und letztendlich ist es doch ein Ansatz, der den Wettbewerb um die besten Technologien, um das beste Geschäftsmodell in den Sektoren antreibt. Und das ist doch genau das, was die Wirtschaft eigentlich immer einfordert.
Eigentlich gelten ja Union und FDP als die Unternehmerparteien. Die allerdings wirken gerade eher so als Bremsklotz. Verspielen diese Parteien also gerade, ihr Standing in der Wirtschaft?
Also ich denke, klar wird, dass eigentlich immer mehr Unternehmenslenker nach außen treten und massiv sogar einen CO2-Preis einfordern. Die Wirtschaft ist da schon viel weiter und hat einfach erkannt, dass letztendlich Klimaschutz der Innovationstreiber der Zukunft ist. Ich würde sogar so weit gehen, dass Klimaschutz das Geschäftsmodell der Zukunft ist, weil letztendlich kommen wir nicht umhin, wenn wir die Lebensgrundlage erhalten wollen, dass wir unser Wirtschaftssystem komplett umstellen. Und was heißt das? Das heißt, dass wir bis zu 95% der Treibhausgasemissionen, die wir heute noch ausstoßen, reduzieren müssen. Das ist ein komplett neues Wirtschaften. Es werden neue Produkte sein und neue Prozesse. Und die Unternehmen, die hier vorne dran sind, das werden die wirtschaftsstarken Unternehmen sein, die im internationalen Wettbewerb bestehen. Deshalb ist es originäres Interesse von Wirtschaftsunternehmen, dass sie eben hier vorankommen. Und dazu brauchen sie eben die richtige Lenkung, den richtigen Rahmen.
Das, was Sie gerade beschrieben haben, Klimaschutz als Innovationstreiber, ist das denn wirklich vereinbar mit einer deutschen Wirtschaft, die ihre Basis in der Industrie hat?
Ja, genau, das ist es ja. Es geht ja um technologische Innovationen, die ein Industrieland wie Deutschland dringend braucht. Schauen wir mal in die Automobilindustrie. Die hat mittlerweile erkannt, dass sie umsteuern muss. Bislang haben sie gut Geld verdient mit dem Verkauf ihrer fossilen Fahrzeuge. Bloß die Frage ist, wie lange geht es gut? Und ein Unternehmenslenker denkt halt nicht nur bis zum nächsten Jahr, sondern der schaut sein Unternehmen für die nächsten 5 und 10 Jahre an. Und deswegen sind es ja gerade die Vorstandsvorsitzenden und diejenigen, die in Verantwortung stehen in den Konzernen, die jetzt massiv ein Umlenken in Richtung emissionsarme Antriebe vorantreiben. Es ist nicht die Politik, es kommt aus der Industrie, weil die Industrie einfach in längeren Zeiträumen denkt, weil sie international unterwegs ist und einfach sieht, dass sie den Anschluss verpasst, wenn sie jetzt nicht massiv und sofort umsteuert.
Auf diesen Zeithorizont würde ich ganz gerne jetzt nochmal eingehen mit der Frage, ist 5 bis 10 Jahre denn langfristig genug gedacht? Denn im Wesentlichen ist es ja so, je mehr Zeit vergeht, in der das Klima zu wenig geschützt wird, desto radikaler müssten ja am Ende Maßnahmen sein, um das 2-Grad-Ziel noch einzuhalten. Ist das den Unternehmern oft nicht klar oder denken sie zu sehr nach dem Motto, nach mir die Sinnflut, wenn sie eben Klimaschutz, wie das ja in Teilen der Unternehmen sehr lange der Fall war, hinten anstellen?
Ich denke, da ist hier jetzt gerade vor allem die Politik gefragt, weil wir brauchen tatsächlich den langen Horizont. Bis 2050 müssen wir die Ziele erreichen, aber wir dürfen nicht auf 2050 schauen, sondern wir müssen auf heute schauen, wir müssen auf das nächste Jahr schauen, weil wir insgesamt eben ein CO2-Budget haben. Das heißt, je später wir anfangen mit den Klimamaßnahmen, desto heftiger werden sie und desto größere Umbrüche in der Wirtschaft erfordern sie. Und das ist ja genau das, was Wirtschaftsunternehmen vermeiden wollen. Das heißt, wir müssen.
Ist das denn allen so klar?
Ich denke, dass immer mehr Unternehmern das klar ist, aber vor allem, denke ich, muss es der Politik klar sein, weil nämlich diesen langen Rahmen, der muss tatsächlich von der Politik kommen. Wir brauchen jetzt einen Rahmen, der die Wirtschaftsunternehmen bei ihrer Transformation unterstützt. Schauen Sie, immer mehr Unternehmenslenker fordern einen CO2-Preis von 30, 35 Euro in Deutschland, damit ihre innovativen und zukunftsgerichteten Geschäftsmodelle tragen. Und das ist doch ein eindeutiges Zeichen. Ich denke, diesen Ruf sollte man hören und das sollte man befolgen und entsprechend eben auch langfristig Pläne machen. Deshalb finde ich den Vorschlag von der Umweltministerin Svenja Schulze richtig zu sagen, alle Sektoren müssen ihre Hausaufgaben machen und wir brauchen für alle Sektoren einen langfristigen Plan, den wir dann aber natürlich runterbrechen für das nächste Jahr und das übernächste Jahr, damit Unternehmen wissen, vor welchen Herausforderungen sie stehen und welche Hausaufgaben sie zu erledigen haben.
Ein Plädoyer zum Petersberger Klimadialog von Sabine Nallinger, der Vorständin der Stiftung 2 Graz, Deutsche Unternehmer für Klimaschutz. Und morgen spricht dann Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Klimadialog. 518 Euro im Monat erhalten Auszubildende im Schnitt, die Schornsteinfeger oder Schornsteinfegerin werden wollen. 584 Euro sind es im Friseurhandwerk, 617 Euro für angehende Floristen und Floristinnen. Wie gesagt, im Schnitt. Für manche fällt die Vergütung, wie es in der Berufsausbildung richtig heißt, also noch deutlich geringer aus. Zu gering findet Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Sie will deshalb eine Mindestvergütung für Azubis von 515 Euro im Monat im ersten Lehrjahr. Einen entsprechenden Medienbericht bestätigte sie heute, Caroline Born, mit Einzelheiten.
Die Mindestausbildungsvergütung soll ab 2020 gelten. Bis 2023 soll der Betrag dann schrittweise steigen auf 620 Euro monatlich. Welche Ausbildungsberufe von ihrer Reform des Bundesbildungsgesetzes profitieren, ließ Karliczek offen.
Es wird den Berufen zugutekommen, wo wir heute sehr niedrige Ausbildungsvergütungen haben und wo gerade die Wertschätzung von Auszubildenden, glaube ich, nochmal in den Mittelpunkt gestellt werden muss.
Besonders regional gäbe es große Unterschiede, sagte die Bildungsministerin. Was in den unterschiedlichen Regionen und Branchen leistbar sei, müsse man sich konkret anschauen. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks kritisierte Karliczeks Pläne. In einer Pressemitteilung nannte Generalsekretär Holger Schwannecke das Vorhaben einen schweren Eingriff in die Betriebs- und Tarifautonomie. Gerade kleine Handwerksbetriebe in strukturschwachen Regionen würden so besonders belastet. Bereits in der Vergangenheit hatte der Zentralverband des Deutschen Handwerks gegen eine Mindestvergütung protestiert, mit dem Argument, dass Auszubildende keinen Lohn, sondern eine Vergütung erhalten. Diese diene im Unterschied zum Lohn nicht dazu, den Lebensunterhalt komplett zu sichern. So sieht es auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag.
Die Ausbildungsvergütung ist eben kein Lohn, sondern ist ja gedacht als letztlich Unterstützung zum Lebensunterhalt. Es ist ja auch kein Arbeitsverhältnis, sondern ein Vertragsverhältnis, bei dem es vor allen Dingen um das Lernen auch im Betrieb geht.
Sagte Achim Derks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Die meisten Betriebe würden aufgrund des Fachkräftemangels ohnehin eine höhere Vergütung zahlen.
Man muss allerdings genauer hinschauen. Es gibt Zuwächse über die Ausbildungsjahre, es gibt Zuwächse über die Kalenderjahre. Und gerade mit Blick auf das dritte Ausbildungsjahr ist es so, dass diese Mindestausbildungsvergütung höher liegt als das, was gerade kleine Betriebe in Ostdeutschland zahlen können.
Laut Anja Karliczek sollen Ausnahmen möglich sein, wenn sich die Tarifparteien vertraglich auf eine niedrigere Vergütung einigen.
Weil es natürlich für einige Regionen in einigen Branchen schon eine Herausforderung sein kann, von jetzt auf gleich die Mindestausbildungsvergütung zu zahlen.
Die Funke Mediengruppe hatte berichtet, dass die Reform schon am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden soll. Ganz klar ist der Termin noch nicht, sagte die Bildungsministerin.
Caroline Born berichtete. Die Arbeitnehmervertreter bei ThyssenKrupp verlangen schnelle Gespräche über die Folgen der geplatzten Stahlehe mit dem Konkurrenten Tata. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke.
Ja, Stahl-Gesamtbetriebsratschef Tekin Nassikol betonte gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, betriebsbedingte Kündigungen hat es bei uns noch nie gegeben und darf es auch in Zukunft nicht geben. ThyssenKrupp will nach dem Fusionsaus in den kommenden 3 Jahren 6.000 Stellen streichen, davon 4.000 in Deutschland. Vorstandschef Guido Kerkhoff sagte gegenüber dem Handelsblatt, neue Details zum Konzernumbau werde es erst im August geben. Bundesjustizministerin Katharina Barley will die Mietpreisbremse verschärfen und unter anderem erreichen, dass Vermieter bei einem Verstoß künftig zu viel erhaltene Miete rückwirkend zurückzahlen müssen. Führende CDU-Politiker sind gegen diesen Vorschlag, aber es gibt auch Unterstützung.
Wir als Mieterbund haben das auch immer gefordert, weil wir der Auffassung sind, wenn jemand zu viel Geld kassiert hat als Vermieter, dann muss er das, was er illegal erzielt hat, auch zurückzahlen. Und nichts anderes will Frau Barley jetzt erneut in die Diskussion bringen.
So der Direktor des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, im NDR Info. Die Schwarzgruppe, die mit Lidl und Kaufland einer der größten deutschen Lebensmittelhändler ist, hat im vergangenen Jahr mit ihren Umsätzen die Marke von 100 Milliarden Euro geknackt, wie die Handelsgruppe heute mitteilte. Dabei habe das Auslandsgeschäft überdurchschnittlich zum Wachstum beigetragen. Angaben zum Gewinn machte die Schwarzgruppe nicht. Der Umsatz der deutschen Küchenhersteller ging im vergangenen Jahr leicht zurück, wie die Arbeitsgemeinschaft der Küchenindustrie heute mitteilte. Fast 11,5 Milliarden Euro wurden umgesetzt, gut 1% weniger als im Vorjahr. Die wichtigsten Auslandsmärkte für die deutschen Hersteller blieben Frankreich und die Niederlande. Starke Zuwachsraten gab es im Handel mit China. Weltweit würden immer hochwertigere Küchen gekauft. Die Küche habe damit das Auto ein Stück weit als Statussymbol abgelöst, so die Ansicht der Arbeitsgemeinschaft.
Wirtschaftsnachrichten von Günter Hetzke. Vielen Dank. Mit dem Kauf von Monsanto hat der Leverkusener Bayer-Konzern sich ordentlich in die Nesseln gesetzt. Mittlerweile ist der Börsenwert unter den einstigen Kaufpreis für den Glyphosat-Hersteller gesunken. Vom Sinkflug des einst guten Leumunds von Bayer gar nicht erst zu sprechen. Zum einen ist da der Verdacht, dass Glyphosat krebserregend sein könnte. Zum anderen laufen in Frankreich Vorermittlungen. Monsanto steht unter Verdacht, Listen mit Namen von Kritikern seiner Produkte geführt zu haben. Bayer hat sich dafür entschuldigt und angekündigt, eine Kanzlei mit der Aufklärung zu beauftragen. Heute dann die nächste Hiobsbotschaft. Mischa Erhardt.
Infolge der Nachrichten aus Frankreich hat Bayer heute kurzfristig eine Telefonkonferenz organisiert. Deren Tonqualität war aufgrund der Eile nicht sonderlich gut. Es reichte aber aus, um noch mehr schlechte Nachrichten an die Öffentlichkeit zu bringen.
Ich habe bisher keine gesicherten Informationen, gehe aber davon aus, dass diese Listen EU-weit erstellt worden sind.
Sagte Matthias Berninger, Leiter des neu geschaffenen Bereichs Öffentlichkeit und Nachhaltigkeit bei Bayer. Wahrscheinlich auch in Deutschland, ja, EU-weit sollen Listen mit Kritikern von Monsanto angefertigt worden sein. Das folgt einer Logik, denn offenbar waren die Verantwortlichen bei Monsanto daran interessiert, Einfluss auf Zulassungsverfahren etwa für das umstrittene Glyphosat zu nehmen. Das Verfahren lief auf europäischer Ebene. 2017 hatte die EU den Unkrautvernichter für 5 Jahre verlängert. Solche Lobbyarbeit sei eine Altlast aus der Vergangenheit Monsantos. Berninger habe sich mit diesen Themen seit seinem Antritt bei Bayer zu Jahresbeginn eingehend beschäftigt.
Und bin deswegen sehr zuversichtlich, Ihnen sagen zu können, dass Praktiken, wie sie zurzeit in Frankreich in Rede stehen, bei Bayer nicht vorgekommen sind.
Und auch in Zukunft nicht mehr vorkommen werden, weder bei Bayer noch bei Monsanto. Bayer ist trotz des neuerlichen Skandals zuversichtlich, dass der Kauf von Monsanto der richtige Schritt war. Die Übernahme berge mehr Chancen als Risiken. Das hatte Bayer-Chef Werner Baumann auch vor wenigen Tagen auf der Aktionärsversammlung des Konzerns betont.
Aus all diesen Gründen, der herausragenden Aufstellung unserer Geschäfte, dem großen Potenzial für unsere Kunden, den Möglichkeiten für eine nachhaltigere Landwirtschaft sowie auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Logik war und ist der Erwerb von Monsanto der richtige Schritt für Bayer. Davon sind wir nach wie vor fest überzeugt.
Die Aktionäre hat er damit nicht überzeugen können, denn die haben ihm als ersten DAX-Vorstand überhaupt die Entlastung verweigert. Der Börsenwert im Keller, zigtausende Klagen in den USA wegen des Verdachtes, dass Glyphosat für das Krebsleiden seiner Kläger verantwortlich sei und damit zusammenhängend drohende Milliardenzahlungen haben die Aktionäre die Reißleine ziehen lassen. Sie werden über die jüngsten Nachrichten aus dem Hause Bayer, Monsanto nicht amüsiert sein.
Berichtet Mischa Erhardt über den neuen Ärger für Bayer und die Frage, die spielen wir gleich weiter an unserem Börsenreporter Konrad Busen. Sind die Aktionäre des Konzerns schon abgestumpft oder geht es nach unten für die Papiere?
Es geht für den Aktienkurs nochmal rund 2% runter auf 56,47 Euro. Und bei Bayer lohnt sich in diesem Zusammenhang ja auch immer der Blick darauf, wo die Bayer-Aktie stand, bevor es die ersten Gerüchte an der Börse zur Monsanto-Übernahme gab. Das war vor ziemlich genau 3 Jahren. Anfang Mai 2016 stand der Bayer-Aktienkurs noch bei rund 100 Euro, also fast doppelt so hoch wie jetzt.
Wow, das hat mich kurz sprachlos gemacht. Schauen wir auf die Gesamtlage vor dem Hintergrund des eskalierenden Handelsstreits, über den wir berichtet haben. Wo steht der DAX?
Ja, der DAX lässt federn, 1,5% geht es für ihn ins Minus. Er fällt auf 11.882 Punkte. Es sind ja auch viele Unternehmen im DAX, die sowohl die Zölle der Amerikaner als auch Gegenzölle Chinas stark zu spüren bekommen dürften. Also zum Beispiel deutsche Autobauer wie Daimler oder Zulieferer wie Continental. In den USA ist das Minus heute noch ein bisschen größer als bei uns. Der Dow Jones Index 2,2% im Moment niedriger und der Composite Index der Technologiebörse Nasdaq gibt sogar 3% nach.
Und ein US-Notenbanker hat angedeutet, dass im Fall eines Handelskriegs auch die Leitzinsen in den USA wieder sinken könnten. Was macht das mit dem Devisenmarkt heute?
Es gibt dem Euro einen kleinen Schub, er steigt auf 1,1240 $. Aber bemerkenswert finde ich und wichtig zu erwähnen, was heute bei den US-Staatsanleihen passiert ist. Die Spekulation auf niedrigere Zinsen hat sich vor allem bei den länger laufenden Papieren gezeigt, bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen. Deren Rendite ist deutlich gesunken auf 2,4% und damit, und das ist ein Warnsignal, unter die Rendite, die kurzlaufende US-Staatsanleihen bringen, 2,42%, die 3-monatigen amerikanischen Schuldpapiere. So etwas nennen Händler eine inverse Zinskurve oder umgekehrte Zinskurve, also wenn die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen, und das gilt vielen an der Börse als Signal für eine mögliche Rezession der US-Wirtschaft. Die deutsche Umlaufrendite von allen deutschen Staatsanleihen, die gehandelt werden, ist weiterhin negativ, sogar ein bisschen negativer als am Freitag. Sie ist heute minus 0,12%.
China ist einer der größten Ölkonsumenten weltweit. Konjunkturelle Schwierigkeiten könnten zu weniger Nachfrage führen. Schauen wir noch auf diese Seite des Handelskonflikts. Warum steigt heute trotzdem der Ölpreis?
Das ist die Sorge, dass die Iran-Sanktionen das Angebot deutlich verknappen könnten und dass überhaupt die Situation am Golf eskaliert. Es gab ja heute auch diese ein bisschen seltsame Meldung von den Sabotageakten an Schiffen vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate, davon 2 Öltanker. Das treibt den Preis für das Fass Nordseeöl heute um rund 1% auf etwas mehr als $71.
Und wie hat sich bei all dem heute der Goldpreis entwickelt?
Der hat im Lauf des Tages deutlich angezogen. Bei $1.297,40 wird heute Abend eine Feinunze gehandelt. Das sind $10,30 mehr als am Freitagabend.
Der Börsenbericht aus Frankfurt, der kam heute von Konrad Busen. Danke dafür. Und damit endet diese Wirtschaftssendung. Es folgt Kultur heute mit einem Nachruf auf Doris Day, die im Alter von 97 Jahren verstorben ist. Bis hierhin war Silke Hane im Studio. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Einen angenehmen Abend noch. Tschüss.